Wir hatten heute Morgen die Einsegnung. Und ich glaube, gerade um Kinder herum ist es manchmal die Frage, wie können wir ihnen das weitergeben, was uns so wichtig ist? Wie können wir sie ihnen Dinge erzählen, die manchmal etwas kompliziert scheinen, so dass sie es verstehen? Und ganz oft geschieht das bei Kindern über Geschichten. Bilderbücher, ich weiß nicht, wie viel Stapel Bilderbücher ihr zu Hause habt, Benni. Vermutlich ziemlich viele. Bei uns sieht es ähnlich aus, weil es eine unglaublich gute Möglichkeit ist, etwas weiterzugeben von dem, was wir möchten, dass sie mitnehmen oder was sie kennen. Und deshalb habe ich mich heute Morgen auch entschieden, eine Geschichte zu erzählen. Vielmehr ist es die Geschichte. Und zwar versuche ich, die Geschichte der Bibel so zu erzählen, mal über die ganze Geschichte hinweg. Einmal ein Versuch zu unternehmen, das zusammenzufassen, was wir sonst in ganz vielen einzelnen Geschichten vielleicht schon gehört haben. Weil es uns hilft, auch uns noch Erwachsenen, eine Geschichte zu hören und anhand von dem einen Überblick zu bekommen. Ich schaffe nicht ganz die ganze Bibel, habe ich gemerkt, aber wir haben heute auch ersten Advent und deshalb habe ich mich entschieden, das auch so zu machen, um ein bisschen einzuordnen, was ist eigentlich Weihnachten, auf das wir zugehen? Was ist das, wenn wir es im Blick von der ganzen Bibel her machen? Und ich mache es, man kann das verschieden aufteilen, ich habe 7 Szenen daraus gemacht, wo ich euch einfach erzählen möchte. Einiges wird euch bekannt sein, anderes vielleicht nicht aus diesem Blickwinkel. Ich möchte euch einladen, euch auf diese Geschichte einzulassen. Und zwar beginnt es in der ersten Szene. Gott ist alleine, er ist mit sich. Es besteht keine Schöpfung und nichts. Und er entscheidet sich, mit seinem Wort etwas zu schaffen, eine ganze Welt zu schaffen. Ein ganzer Kosmos, einfach nur mit seinem Wort aus dem Nichts heraus. Eine für uns etwas herausfordernde Vorstellung, weil wir bereits sehr gewöhnt sind an diese Welt und was alles darin ist. Aber Gott schuf diese ganze Welt, die ganze Natur und als Höhepunkt uns Menschen darin, hat uns nach seinem Bild gemacht, heißt es ihm ähnlich. Ich glaube nicht, dass er genauso aussieht wie wir oder wie ich. Aber er hat uns ganz vieles, was Eigenschaften sind, auch von ihm in uns hineingelegt. Er hat uns in uns hineingelegt, dass wir Kreativität haben. Es ist aus meiner Sicht etwas von dem Abbild Gottes, dass wir überhaupt etwas im Kleinen erschaffen können, ist ein Abbild davon, von der großen Schöpfungskraft, die Gott hat. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, vorauszudenken, viel weiter voraus als alle Tiere. Pläne zu machen, Träume zu bekommen, zu sagen, boah, das wird mal gut, wenn wir das haben. Oder eine Vision, wir möchten, dass wir dorthin gehen. All das als ein Geschenk Gottes, das er uns in uns Menschen hineingelegt hat. Und der Grund, warum er es gemacht hat, wenn wir es lesen, ist eigentlich der, dass er gesagt hat, ich möchte Gemeinschaft haben. Diese Welt, diese ganze Schöpfung, die ich gemacht habe, soll ein Ort der Begegnung sein, ein Begegnungsort. Wir lesen, die Menschen haben den Abendspaziergang mit Gott verbracht, im Gespräch, im Austausch. Und die Menschen hatten den Auftrag, dann wiederum für die Schöpfung zu sorgen, durften den Tieren Namen geben und so weiter, ganz viel Gutes. Und das Interessante ist, Gott hatte ja die Freiheit, diese Schöpfung zu machen oder nicht. Er hatte eigentlich alle Möglichkeiten und konnte sich absolut frei entscheiden, was er damit macht. Und wir reden gerne davon, ja, Gott ist allmächtig. Aber in einem Punkt hat er eine ganz entscheidende eigene Entscheidung getroffen. Nämlich hat er sich selbst eingeschränkt und hat gesagt, ich könnte alles, aber ich beschränke meine Allmacht dahingehend, dass ich sage, gut, die Menschen dürfen selbst entscheiden. Sie haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und verzichtet da ganz bewusst auf einen Teil seiner Allmacht. Und dann kommt die Szene 2. Nämlich aus dieser Freiheit, die Gott den Menschen gab, haben Menschen, Adam und Eva dazu mal sich entschieden zu sagen, okay, ich verzichte auf diese Abhängigkeit mit Gott. Ich emanzipiere mich selbst von Gott. Im Wunsch natürlich nach Freiheit, nicht mehr in dieser Abhängigkeit zu leben, wo wir geschaffen wurden, wo Bestand in diesem Moment auch, als der Mensch geschaffen wurde, und hat gesagt, ich löse mich von Gott weg. Ich vertraue ihm nicht mehr. Ich möchte selbst frei sein. Was aber vielleicht ein kleiner Trugschluss ist, Gott selbst ist komplett frei. Wenn wir uns überlegen, wir sind an diese Welt gebunden, an diese Physik gebunden und so weiter. Also eine absolute Freiheit für uns Menschen gibt es so nicht. Wir sind immer irgendwo, wir sind frei von etwas. Das ist immer ein relationaler Begriff. Immer zu etwas sind wir frei, aber nicht komplett von allem und immer. Und so ist es auch so, dass wir eigentlich immer an etwas dienen. Entweder können wir Gott dienen, oder bei den meisten wird es so sein, wenn sie sich loslösen von Gott, geht es vorerst erst einmal um sich. Sie dienen sich selbst, also die komplette Freiheit, losgelöst von allem, etwas zu entscheiden. Das ist eine Illusion, die leider dann auch sehr verhängnisvoll war. Also es war eigentlich die Entscheidung der Menschen zu sagen, ich gehe von Gott weg. Und dadurch, wir sehen in der Bibel, dass dann ganz vieles sehr schnell nach sich zieht. Kain erschlägt Abel, wir lesen von Lamach, der Rachepsalme geschrieben hat. Ganz vieles, das eigentlich dann Bach abgegangen ist, Gott gesagt hat, okay, ich beginne nochmals neu mit Noah. Wir machen nochmals einen Start, ein Reboot, könnte man vielleicht sagen. Aber auch da relativ schnell. Ich sage jetzt mal, es hatte immer einzelne Personen, die nah mit Gott unterwegs waren, aber der große Teil hat sich für die Freiheit entschieden, nicht in dieser Abhängigkeit mit Gott zu leben. Und der Plan, ganz zu Beginn, war dieser Begegnungsort. Dass die Welt ein Ort ist, wo eben die Welt zusammenkommt mit Gottes Reich, mit seiner Welt. Ein Zusammenspiel. Und in diesem Zusammenspiel sind die Menschen auch gemacht, für ihren Auftrag, für alles umzusetzen. Und wo sich Personen halt ganz bewusst aus dem herausnehmen, entsteht auch ganz viel eben Leid, ganz viel problematische Situationen. Und es führte dann letztendlich im Wunsch der Menschen, so zu sein wie Gott, möglichst noch größer zu sein, haben sie sich zusammengeschlossen, versuchten einen Riesenturm zu bauen. Und Gott sagte, wir müssen die auseinanderbringen, und schuf eigentlich dann eine Zerstreuung über die ganze Welt. Eigentlich Gott, der von Anfang an eine Welt gemacht hat, einen Schritt auf die Menschen zugegangen ist, indem er sie überhaupt schuf, alles gegeben hat. Der Mensch, der einen Schritt zurück gemacht hat und gesagt, hier ist eine Grenze, ich möchte nicht. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir von Abraham, wie Gott wieder den nächsten Schritt auf die Menschen zumacht. Und zwar begegnet er Abraham, sagt ihm, wenn du mir vertraust, wenn du mit mir mitkommst, dann möchte ich dich zu einem Volk machen, ich möchte dich zu einem Segen machen für die ganze Welt, und ich möchte dir ein Land geben. Das sind so die drei Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, wer Abraham vorher war, bevor ihm Gott so begegnet ist. Wir lesen relativ wenig. Wir wissen nicht, war er schon überzeugt, dass Gott nahe bei ihm ist, oder hatte er vielleicht sogar mehrere Götter? Es ist nicht klar. Aber was klar ist, er hat eine Entscheidung getroffen in diesem Moment, wo Gott den Schritt auf ihn zugemacht hat. Er hat gesagt, okay, ich will diesem Gott, der mir hier begegnet, vertrauen. Und wir lesen dann, dass Gott ihm eigentlich diese Entscheidung, Gott zu vertrauen, als Gerechtigkeit angerechnet hat. Etwas wiederhergestellt hat, weil eben Abraham mit diesem Schritt das Vertrauen eigentlich nichts anderes gesagt hat, ich mache das wieder rückgängig, was viele gesagt haben, ja, ich emanzipiere mich von Gott, ich möchte eine Distanz, sagt er, okay, und ich vertraue dir wieder neu. Ich, ich mache diese Distanz rückgängig, ich komme wieder näher zu dir hin. Und es geht dann, diese Verheißungen gehen dann ziemlich lange, bis sie in Erfüllung gehen. Also wir reden da immer von Jahrhunderten. Abraham wird zu einem Volk, aber das wird unterdrückt. Kein Blick für ein großes Land, das versprochen wäre. Und dann ist es Gott, der wieder an dem dran bleibt, was er verheißen hat und sagt, ich führe euch hinaus, er führt sie hinaus aus Ägypten. Er befreit sie ganz praktisch, nicht nur irgendwie seelisch, geistlich, sondern mit allem rundherum führt er sie hinaus, etwas mehr Richtung dieses Land, das er angekündigt hat. Und dann macht er mit ihnen einen Bund, Bund am Sinai. Und das ist ganz spannend. Aus dieser einen Person Abraham, ein Volk, und mit dem macht er einen neuen Bund und sagt, ihr sollt Priester sein für die ganze Welt. Also es ist nicht so, dass das Volk Israel auserwählt wäre, als ein einzelnes Volk gerettet zu werden oder so von Gott, sondern er gibt den Auftrag, Priester zu sein für die ganze Welt. Also in diesem Moment war schon Gottes Absicht, nicht nur mit einem Volk jetzt zu sagen, ich reduziere mich halt auf dieses eine Volk und da möchte ich Gemeinschaft haben, sondern seine Absicht war es, wieder die ganze Welt hineinzunehmen, wieder in das Ziel, das er eigentlich ganz zu Beginn schon hatte. Das hat sich nicht geändert. Er möchte, dass diese Welt ein Begegnungsort ist, eine Möglichkeit ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott aus Liebe heraus zu den Menschen. Und er geht diesen Weg mit diesem Volk, es gibt ihnen Gebot. Und so extrem, wie es ist, in dieser Zeit, wo Mose die Gebote bekommt, Gott einen Schritt auf die Menschen zumacht, sind unten am Berg das Volk schon wieder daran, einem Götzen anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Ich habe einen sehr passenden Ausdruck dafür gehört. Letzte Woche hat jemand gesagt, das ist eigentlich wie Ehebruch in der Hochzeitsnacht. Gott macht einen Schritt auf sie zu und sagt, und ich will trotzdem mit diesem Volk vorwärts gehen. Und zum genau gleichen Zeitpunkt sagen die Menschen, ich suche mir noch andere Möglichkeiten. Und man könnte sich vorstellen, dass jetzt irgendwann das Maß voll ist. Alle sagen, ja gut, also es reicht. Aber Gott geht trotz all dem den Weg weiter. Trotz allen Schwierigkeiten, die dieses Volk hat. Und es wird nicht unbedingt besser. Wir lesen von ganz vielen Situationen, wo ich sag's mal, der Großteil der Menschen nicht auf Gott hören wollte, nicht andere Pläne hatte, seine Freiheit auskosteten. Und sie zwar ein Land bekommen, aber sie können es nicht im vollen Umfang einnehmen. Sie hören nicht auf Gott, deshalb hat es da noch andere Völker. Und wir sehen dann, es geht ganz immer wieder ziemlich schlecht. Also in den Richtern sehen wir eigentlich, wie das Volk immer und immer und immer wieder von Gott abfällt und es jedes Mal schlimmer wird, immer größere Gräueltaten tut und so weiter. Und eigentlich die Distanz zu Gott immer, immer größer wird. Und dann kommt Samuel. Er ist jetzt nicht hier, aber Samuel als der letzte Richter und das Volk, das eigentlich auserwählt war, zum Dienst an allen Völkern, wird offensichtlich, die können das nicht, die brauchen selbst irgendwo eine Hilfe da drin. Und das Volk, das auserwählt war, Priester zu sein, Priester ist die Brückenbauer, ist der Moment, wo Personen zusammenkommen, wo sie mit Gott in Kontakt bringen, wo Gottes Welt und unsere Welt zusammenkommen. Das ist der Dienst, wo ein Priester verrichtet hat. Und das Volk sollte das sein und sie kommen hin zusammen und sagen, wir haben gesehen, alle anderen Völker außen herum haben einen König, wir wollen das auch. Und eigentlich ist das auch wieder ein krasser Bruch mit dem, was Gott eigentlich für das Volk vorhatte. Er sagte, ihr sollt ein Vorbild sein für alle Völker. Und was sie machen, kommen wir nehmen uns alle Völker zum Vorbild. Eigentlich genau wieder nicht verstanden, was Gott eigentlich für sie bereithält. Und er lässt es zu. Er sagt, okay, machen wir. Und geht mit den Königen einen Weg, mit Salomo, der dann letztendlich einen Tempel baut. ein Tempel, dass eigentlich Gott diesen Weg führt, dass das möglich ist. Und das ist eigentlich der Ort wiederum, wo an einem punktuellen Ort auf dieser Welt die Menschen zusammenkommen und sich dieses Göttliche mit diesem Menschlichen berührt, dort, wo etwas stattfindet. Wir lesen, wie Gottes Herrlichkeit diesen Tempel erfüllte, so stark, dass die Priester gar nicht mehr in den Tempel hineinkamen. Da wird wieder so etwas sichtbar von dem, was eigentlich geplant war, als die Schöpfung statt oder als Gott die Schöpfung getan hatte. Etwas sichtbar von dem, komm, wir gehen, machen einen Abendspaziergang mit Gott und erzählen ihm, wie es uns geht. Gott, der sich darauf einließ, dem Menschen entgegenkommt und wieder an diesem Ziel festhält, die Begegnung mit den Menschen. Eine Möglichkeit, eben diese Trennung wieder aufzuheben. Ein Moment, da ich so ein Lichtschimmer, ach, es geht eben doch. Es ist etwas möglich. Wenn wir nachher weiterlesen, dann sehen wir, wie Könige und Könige kamen, viele Generationen, und es hat nur ganz, ganz wenige Könige, die wirklich so lebten, wie sich Gott das vorgestellt hatte. Und das Reich die Israeliten zerfallen in zwei Reiche. Wir sehen, wie auch die Könige, die sie dann dort haben, ganz wenig mit Gott unterwegs sind. Und letztendlich es eigentlich so weit kommt, dass beide Reiche zerstört werden, dem Erdboden gleichgemacht werden, die Menschen verschleppt werden. Für mich ist das ein sehr gutes Beispiel auch dafür, wenn wir uns fragen, warum sollen wir dann für unseren Staat beten? Wir sehen gerade in diesen Momenten, in diesen Geschichten, welchen zentralen Einfluss Könige auf das ganze Volk hatten. Klar hat es immer auch solche, die gesagt haben, nein, komm, wir gehen in eine andere Richtung. Aber der große Weg, wenn ein König sich von Gott abgewandt hat, ging oft das ganze Volk langsam, aber immer mehr in diese Richtung. Das wäre eigentlich das kleine Nebengedanke. Und es führte so weit, dass alles zerstört wurde. Und man stellt sich vor, das war so der Moment, der Lichtblick, der Tempel, der steht. Wir können zusammenkommen. Überall von der Welt kommen wir zusammen, um Gott zu begegnen. Wir wollen, sie hatten Priester, wir wollen um Verzeihung bitten, wir möchten Opfer bringen, um wieder diese Beziehung zu haben, diese Möglichkeit zu haben, diesen Begegnungsort zu erleben mit Gott. Und jetzt kommt eine feindliche Macht und macht das einfach dem Erdboden gleich. Kein Stein mehr auf dem anderen. Wir lesen, wie Gottes Herrlichkeit aus dem Tempel schwand. Und einfach alle Träume, alle Hoffnungen waren zerstört. All das, was sie so etwas erleben konnten von dem, was vermutlich war in der Schöpfungszeit, was so der Wunsch Gottes war bei den Menschen, zerstört. Und das ist vermutlich der absolute Tiefpunkt. Der letzte Moment, der letzte Ort, ein konkreter Ort, wo sie Gott begegnen konnten, zerstört. Der Staub liegt noch hier. Das Volk, das auserwählt war für alle Völker, verstreut, weggeschleppt. Ich könnte sagen, ein ziemlich destruktiver Moment. Ein Moment mit unglaublich viel Trauer. Wir lesen dann in der Bibel von den Klageliedern und so weiter, wo sie das betrauern. Wir sehen Propheten, die kurz vorher waren, die gesagt haben, hört auf mit dem. Es muss nicht so weit kommen. Kehrt um zu Gott. Und es letztendlich wirklich so weit kommt, dass alles zerstört ist. Und in diesen drin, das sind Träume, das sind Hoffnungen, zerstört worden, dass Gott jetzt kommt, wieder etwas Neues aufrichtet, durch den Tempel oder wie auch immer. Das ist alles einfach am Boden. Und in all dem drin, die Propheten, einzelne Propheten, die immer wieder ein Wort hatten und sagen, es kommen andere Tage. Das ist nicht das Ende. Auch wenn es so aussieht, auch wenn alles zerstört ist, keine Begegnung mehr möglich ist in dem Sinn, wie Sie es sich vorgestellt haben. Es wird etwas anderes kommen. Es wird jemand kommen, der einen neuen Bund macht, wo etwas Neues aufrichten wird, wo Gefangene heil werden, Kranke heil werden, wo Gefangene freigesetzt werden, wo Trauernde getröstet werden. Der Hoffnungsschimmer so ein bisschen in dieser Riesenzerstörung. Und es geht trotzdem noch einige hundert Jahre. Sie bauen den Tempel wieder auf, letztendlich, aber wir lesen nirgends mehr von dieser Herrlichkeit, die in diesen Tempel gekommen ist, wie zu Zeiten, als Salomo da war. Sie lebten ein Leben, sie hatten einen Tempel, aber das war nicht mehr das Gleiche. Etwas war zerstört, etwas war kaputt nach diesem Moment der Zerstreuung. Und es geht hunderte Jahre, bis ein Rabbi, ein junger Rabbi, 30 nach Christus, in der Synagoge steht, einer die Schriftrolle aufmacht von Jesaja, einem Propheten, und das hat man dort immer gemacht am Sabbat und las vor, das war Kulturgut in den Synagogen, die Propheten, die man gelesen hatte, und er liest dort, Trauernde werden getröstet werden, Kranke werden heil und so weiter, und er steht in seinem Selbstvertrauen da und klappt es zu und sagt, das ist heute erfüllt. Ein für die Juden dazumal ein unvorstellbarer Moment, ein Moment der Irritation, für die meisten zu viel des Guten. Aber es ist dieser Moment, wo alle Propheten, wo sie gesagt haben, es kommt eine Zeit, es wird sich etwas verändern, es wird nicht bei dieser Zerstörung bleiben. Es wird wieder die Möglichkeit geben, die etwas möglich macht, was schon in der Schöpfung und dann immer wieder der Wunsch Gottes war, diese Begegnung, die Welt als ein Begegnungsort mit Gott. Und Gott hat immer wieder die Schritte auf sie zugemacht und die Menschen haben immer wieder einen Schritt zurück gemacht, über so viele Jahrhunderte hinweg. Und jetzt steht da Jesus und liest das vor. Es ist für viele etwas, das sie nicht einordnen können, das zu groß war, das etwas gesprengt hat in ihrem Kopf, das sie nicht verstehen konnten. Aber eigentlich ist es nichts anderes. Und jetzt brauche ich kurz zwei Personen. Ich ziehe, glaube ich, auch noch kurz die Maske an, die mir helfen. Hier vorne. Einmal hier halten. Hier. Es war eigentlich nichts anderes als, stellt euch vor, hier ist die Welt, in der wir leben, all das, was wir sehen. Hier die göttliche Welt, seine Herrlichkeit, seine Größe. Dürft ihr es unten auch noch halten? Und Weihnachten, wenn wir jetzt von Advent reden, oder Weihnachten ist eigentlich nichts anderes. Ein radikaler Schritt von Gott auf die Menschen zu. Es ist der Durchbruch. Ups, festhalten. Ich hoffe, es hält. Jetzt brauchen wir einen Stift. Und nicht hier. Das ist eigentlich der Durchbruch. Hier in diese Welt hinein. Dankeschön. Es ist das Loch, das Gott gemacht hat. Nicht mehr Menschen, die einen Auftrag haben. Sondern Gott selbst, der hindurchbricht von seiner Welt. Nicht mehr etwas, das rein in dieser Welt geschieht. Nicht mehr etwas, was es verschiedene Priester hat, ein Volk hat, die Gemeinschaft suchen, sondern es ist Gott selbst, der aus seiner Welt, in seiner Gnade hindurchbricht in unsere Welt. Das ist eigentlich Weihnachten. Ein unglaublicher Durchbruch der Gnade. Und Jesus, es heißt dann, Jesus sagt von sich im Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus selbst aus der Herrlichkeit heraus bei Gott, der durchbricht, ein Loch schafft in unsere Welt hinein und damit eigentlich das wieder sichtbar macht, was eigentlich von Anfang an das Ziel war, für alle Nationen einen Durchgang zu haben, hin zu diesen Begegnungen, hin zu dieser Möglichkeit, etwas zu sehen, etwas mitzubekommen. Jesus hat ein Loch geschaffen, war auf dieser Welt und hat uns auf dieser Welt gezeigt, wie wir leben können, als oder in Verbindung mit unserem Gott. Und gleichzeitig hat er ein Loch geschaffen, das bestand. Wir können hindurchschauen durch dieses Loch in seine Welt. Wir erkennen etwas von dem, was in dieser Welt abgeht. Und als er gestorben ist, als er auferstanden ist, könnte man das eigentlich, wenn man in diesem Bild bleibt, sagen, er hat dieses Loch nicht nur als einen Blickpunkt gemacht, sondern er hat es ausgebaut, ausgemauert zu einer Tür, die möglich wurde, dass eben wir nicht mehr nur hineinschauen können, sondern dann irgendwann auch hindurchgehen können, in sein Reich, in seine Herrlichkeit hinein. Und wenn wir von Weihnachten sprechen, dann ist es nicht ein kleines Kind, das einfach auf die Welt kam, sondern es ist ein gigantischer, ein menschheitsverändernder Durchbruch von Gottes Gnade, der etwas wiederhergestellt hat von diesem ganz großen Plan, den Gott von Anfang an auf dieser Welt hatte. Es war von Anfang an Gottes Ziel, dass die Menschen in ihrer Freiheit sich entscheiden, mit Gott zusammen zu leben, sich entscheiden, das festzumachen, den Abendspaziergang mit Gott zu verbringen, in dieser Beziehung ihrem Auftrag nachzukommen und über all diese Stationen hinweg hat sich daran nichts geändert. Das Ziel blieb gleich. Aber die Mittel waren radikal. Gott selbst, als Gottes Sohn, kommt Jesus auf diese Welt, macht einen Durchbruch, macht ein Loch sichtbar für uns. Was hat die Geschichte mit uns heute zu tun? Ich glaube, das ist, wir können das nicht genug betonen, wie zentral das eigentlich ist. Nicht eine Geschichte vor 2000 Jahren, die langsam verstaubt, die wir noch schön feiern als eine Tradition, sondern etwas, das ganz zentral mit uns zu tun hat, weil es uns so viel Zusätze oder so viele neue Möglichkeiten schafft. Wir lesen im Hebräer 6, diese Hoffnung, dass Gott uns liebt, auf uns zugekommen ist, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer Anker. Sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dort ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester war, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Also Gott ist vorausgegangen, er ist zu uns gekommen, ist aber vorausgegangen durch das Loch wieder zum Vater in sein Reich. Das Loch ist aber bestehen geblieben und wir dürfen, auch wenn wir noch in dieser Welt leben, auch wenn wir noch dort sind, wo Dinge geschehen, die nicht der Plan Gottes war, sagen von in dieser gefallenen Welt leben, können wir eben doch unser Anker auswerfen. Wir können uns orientieren, nicht nur an dem, was hier geschieht, sondern eben durch dieses Loch hindurchblicken, unseren Anker für unser Herz, für unsere Seele hineinwerfen, durch dieses Loch festmachen, in dem, was wir sehen, von Gottes Herrlichkeit. Und das bewirkt etwas, das verändert etwas, weil wir einen anderen Blickwinkel bekommen. Wir sind nicht mehr nur in dieser Welt, sondern es kann auf dieser Welt alles drunter und drüber gehen. Aber wir sind verankert an einem Ort, der bleibt, der bestehen hat. Wir wissen, wie in diesem Moment, als der Tempel zerstört war und alle das Gefühl hatten, etwas ist schlimm, etwas ist schlecht. Und die Propheten sagen, es wird etwas kommen. Es kommen Tage, es kommt eine neue Zeit. Und das ist Weihnachten für uns. Den Durchbruch von Gottes Gnade und wir dürfen uns verankern bei ihm und wissen, es kommt eine neue Zeit. Und das gibt uns Sicherheit. Und ich denke, ein zweiter Punkt, ein letzter Punkt, den ich so weitergeben möchte, ist, wir haben eine Möglichkeit, auf das Wesentliche zu schauen. Wir sind nicht mehr nur mit einem Blick auf uns beschränkt, sondern wir haben durch das Loch, das Gott geschaffen hat, das Jesus geschaffen hat, einen Blick bekommen und wir können uns darauf schauen. Wir sehen etwas mehr von dem, was noch kommen wird. Und wir wissen, das ist ein zentraler Moment. Es ist ein Moment des Heils, ein Moment, der uns so vieles möglich gemacht hat. Und ich denke, gerade in der Corona-Zeit könnte man manchmal meinen, wenn wir die Medien lesen oder so, gerade ein Heilmittel für Corona oder so, das sei so der Heilsmoment, auf den alle zuwarten. Aber ich denke, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf das, was Gott bereits getan hat, uns vorankommen, eben nicht in dieser Welt, sondern hinein in Gottes Herrlichkeit, dann merken wir, dass der eigentliche Heilsmoment schon 2000 Jahre zurückliegt. Dass es eigentlich viel zentraler war, was da geschehen ist, wie ob wir im nächsten Monat oder im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr eine Impfung bekommen. Ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, es betrifft uns sehr wohl, diese Thematik. Aber es ist mir auch ein Anliegen, dass wir einen Blick dafür bekommen, um was geht es. Und wenn wir vielleicht auch miteinander zusammen sind und gerade auch unterschiedliche Meinungen haben zu diesem Thema, wollen wir uns auch immer wieder darauf fokussieren, was ist das Wesentliche, was ist das Zentrale. Und dementsprechend kann ich auch mit jemandem umgehen, der vielleicht eine ganz andere Meinung hat und wahrscheinlich nicht unbedingt meine Meinung vertritt. Aber ich weiß, wir sind beide verankert an einem anderen Ort. Es ist letztendlich etwas, das in dieser Welt um uns herum geschieht, das wir unterschiedlich beurteilen können. Aber wir wissen, wir haben eine gemeinsame Basis und das ist unser Anker, der in Gottes Herrlichkeit hineinragt. Und dann können wir einander auch mit Liebe begegnen, auch wenn wir absolut nicht gleicher Meinung sind. Und können uns darauf einigen und sagen, okay, aber wir wissen, auf was wir aufgebaut sind. Wir wissen, in der jetzigen momentanen Situation haben wir nicht die gleiche Meinung und sehen wir gewisse Dinge anders. Aber wo wir uns einig sind, ist dort, wo wir hingehen werden. Früher oder später werden wir erleben, wie wir durch diese Tür hinein zu Gott kommen können. Wir haben einen Blick bekommen, wir wissen, diese Welt mit Corona, mit all dem, was hier läuft, ist nicht das Letzte, sondern wir schauen nach vorne und wissen, es gibt eine unveränderliche Welt, die bleibt. Und so können wir es, wenn wir auf das Wesentliche in dem schauen, können wir auch damit umgehen, wenn wir einander mal auf die Füße stehen, ganz anderer Meinung sind, vielleicht auch, also es ist sogar auch gut, gewisse Gespräche zu führen, Diskussionen zu führen, um etwas dazu zu lernen. Aber nicht, um einem anderen zu sagen, es reicht, mit dir will ich eh nichts mehr zu tun haben, sondern wir wissen, wir bauen zusammen auf einer Basis auf. Es ist nicht ganz zu Ende, die Geschichte. Ich werde aber hier Schluss machen und werde das vermutlich am 4. Advent, wenn ich das nächste Mal Zeit und Predigt habe, werde ich dann die letzte Szene dann auch noch anschauen von dieser großen Geschichte. Aber ich hoffe, es hilft uns zu verstehen, was Weihnachten ist und dass es eben nicht, Weihnachten ist nicht nur etwas für uns Zentrales, sondern es ist Gottes großer Plan. Er hat einen Plan nicht nur, er hat einen Plan mit deinem Leben, aber nicht nur. Er hat einen Plan mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Natur. Von Anfang an, das große Ziel, diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott in der Schöpfung drin. Und das wird er wiederherstellen. Das wird er sogar vollenden. Wird es noch besser machen, aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Aber in all dem drin, in diesem großen Plan, hat Gott diesen unglaublichen Durchbruch geschaffen. Und es ist eigentlich der Höhepunkt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und als das dürfen wir ihn sehen und als das dürfen wir es auch, dürfen wir durch den Advent hindurchgehen, dürfen uns das bewusst machen, uns auf das konzentrieren, vielleicht dort, wo wir Unsicherheit spüren, wo wir Angst spüren, wo wir Herausforderungen haben, auf das Wesentliche konzentrieren und zu sagen, und ich verankere mich in dem, was ich weiß, die Tage, die kommen werden, es ist nicht das Letzte, auch nicht hier. Und ich bin begeistert von dieser Geschichte, ich bin gespannt, wie Gott noch alles weiterwirken wird in meinem eigenen Leben, wo Gott sich immer wieder auch uns naht, Ich lade euch ein, gerade wenn es in diesem Advent ist, wenn ihr merkt, Gott kommt auf euch zu, zeigt euch gewisse Dinge, dann macht nicht die Standardreaktion, die wir über die ganze große Geschichte heraus sehen, der Menschen, die gesagt haben, ich habe lieber meine eigene Freiheit, ich habe es gerne selbst im Griff, oh, ich möchte so gern noch mehr und überhaupt, sondern bleibt stehen. Es ist Gott, der einen Schritt auf euch zumacht, aber bleibt stehen. Lasst es zu. Und ihr werdet erkennen, dass eben die wirkliche Freiheit darin liegt, in dieser Beziehung zu leben mit dem Gott, der von Anfang an die komplette Freiheit hatte und sie uns sogar ließ. Aber da werden wir merken, wir werden freigesetzt. Schauen wir auf diesen momentanen oder auf diesen wesentlichen oder wichtigsten Punkt in unserem Leben. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Nehmen wir uns während deinem Lied einfach die Zeit, zu überlegen, was ist so das, was wir merken, ist auch so der Punkt in dieser ganz großen Geschichte über die Bibel hinweg, das uns beeindruckt. Nehmen wir den Advent als genau das, als ein Schauen auf das Konkrete, auf das Wesentliche, was Gott getan hat, über die ganz große Geschichte hinweg, aber auch in unserer kleinen Geschichte, in unserem Alltag, in dem, was er tut.